Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Das Unwort des Jahres lautet Klimahysterie. Es stelle das Engagement für Klimaschutz als kollektive Psychose hin, so die Jury, und sei irreführend angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse. In der Tat gibt es ständig neue Belege, dass sich die Erde mit dramatischen Folgen erwärmt. So auch heute wieder. Forscherinnen und Forscher haben gemessen, wie stark der Klimawandel auch die Weltmeere aufheizt. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen waren sie so warm wie jetzt. Und diese Erwärmung, die führe zu häufigeren Wetterextremen wie Wirbelstürmen oder Starkregen. Aber es brauchte nicht erst diese Studie, damit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wie heute in Straßburg appelliert, wir müssen jetzt handeln. Schon im Dezember hatte sie zum Auftakt ihres neuen Amtes einen Green Deal für die EU vorgeschlagen. Einen gewaltigen Umbruch, um Europa bis Mitte des Jahrhunderts zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Dafür soll allein in den nächsten 10 Jahren 1 Billion Euro fließen. Bislang war aber noch unklar, wo das Geld herkommen soll. Gudrun Engel.
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Mit nichts Geringerem als der Mondlandung verglich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schon im Dezember die Mission der Europäischen Union zum ersten klimaneutralen Kontinent der Erde zu werden. Und ähnlich herausfordernd und teuer scheint dieses Vorhaben auch zu sein. 1 Billion Euro soll der Green Deal in den kommenden 10 Jahren kosten. Das ist europäisches Geld, nationales Geld, öffentliches Geld und private Investitionen. Das fließt in eine riesige Umwälzung, die uns bevorsteht. Eine Säule des Green Deals, der sogenannte Übergangsmechanismus, heute in der Parlamentsdebatte. 100 Milliarden Euro sollen in den nächsten 7 Jahren für den Kohleausstieg zur Verfügung stehen. Diese 100 Milliarden Euro sind nur ein Start. Unsere Solidarität muss weit über diesen Mechanismus hinausgehen. Der Klimawandel wird das soziale Fundament unserer Gesellschaft verändern. Erneuerbare Energien, umweltfreundliche Jobs, saubere Luft und genießbares Trinkwasser, das sind die Luxusgüter von morgen. Die Kommission will die Regionen unterstützen, die am stärksten von fossilen Brennstoffen abhängen, etwa das Rheinische Revier und die Lausitz in Deutschland oder Oberschlesien in Polen. Mehr als 250.000 Arbeitsplätze europaweit sind betroffen. Doch von den 100 Milliarden Euro, die EU investieren will, sind erst 7,5 Milliarden aus dem EU-Haushalt eingeplant. Die Finanzierungslücke riesig. Der Rest soll über Umschichtungen etwa aus den Strukturfonds und dem Sozialfonds kommen. Außerdem soll die Europäische Investitionsbank nur noch ökologische Projekte fördern und so Anreize für private Investitionen schaffen. Daran gibt es Kritik aus dem Parlament.
Wenn wir es ernst meinen und sagen, Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels darf nicht zu disruptiven Entwicklungen und zu Strukturbrüchen führen, dann müssen wir zusätzliches Geld generieren und nicht das Geld einfach nur von der linken Tasche in die rechte Tasche schaufeln.
Doch einige EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, haben weitere Zahlungen bereits kategorisch abgelehnt. Wer jetzt sagt, das Geld reicht nicht, sie haben recht. Natürlich brauchen wir mehr Geld, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und ähnlich wie bei der Mondmission prophezeit zumindest die EU-Kommission heute einen Start in ein neues Zeitalter.
Was überwiegt? Die Sicherheit der Bundesrepublik oder die Garantie der Grundrechte? Das muss seit heute das Bundesverfassungsgericht abwägen. Dabei geht es um die Frage, wie weit die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes gehen dürfen. Das Grundgesetz verbietet ja dem BND das breitflächige Überwachen und Abhören ohne konkreten Verdacht von Bundesbürgerinnen und Bürgern. Für alle anderen im Ausland aber lässt der BND das nicht gelten. Dafür wurde Anfang 2017 extra das entsprechende Gesetz reformiert. Doch Journalisten und die Organisation Reporter ohne Grenzen haben Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Befugnisse. Die Vertraulichkeit der Kommunikation und die Pressefreiheit könnten in Gefahr sein. Es geht also um den Kern des deutschen Rechtsstaates in einer Sache, die durch einen Ausländer ins Rollen kam, berichtet Kolja Schwarz.
Edward Snowden ließ 2013 die Bombe platzen. Er belegte, der US-Auslandsgeheimdienst NSA hat massiv und ohne Anlass die weltweite Kommunikation überwacht. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages folgte. Doch die Suchbegriffe, mit denen die NSA überwachte, bekam wegen der Geheimhaltung nur einer zu Gesicht. Der ehemalige Bundesverwaltungsrichter Kurt Graulich als Sonderbeauftragter der Regierung. Ein Ergebnis des Ausschusses, auch der Bundesnachrichtendienst hat mit ausgesprochen. Spät und das ohne gesetzliche Grundlage.
Es war ein Ergebnis unter anderem des Untersuchungsausschusses, der sich mit der NSA-Affäre beschäftigt hat, um zu sagen, also da müsste nachgebessert werden. Und das hat zu einer ganz wichtigen Anreicherung des Bundesnachrichtendienstgesetzes geführt. Und ich kenne eigentlich kein anderes Land, das so detaillierte Vorschriften hat, wie wir die hier in Deutschland jetzt erarbeitet haben.
Nach dem neuen Gesetz darf der BND ohne konkreten Verdacht die Kommunikation von Ausländern im Ausland überwachen. Dafür werden E-Mails, Textnachrichten und Telefonate nach bestimmten Begriffen durchsucht. Angezapft werden die Datenströme vor allem im Inland am Internetknoten in Frankfurt. Eine Datenkrake sei das Gesetz, das eine Massenüberwachung erlaube, sagen die Kläger. 6 Journalisten aus unterschiedlichen Ländern, die selbst nicht nach Karlsruhe kommen konnten. Eine von ihnen ist Khadija Ismailova aus Aserbaidschan. Sie hat Angst, dass Informanten vor Ort nicht mehr mit ihr sprechen, weil ihre Recherchen abgehört werden könnten. Regierungen kann allgemein nicht getraut werden, wenn es um unbegrenzten Zugang zu privaten Daten geht, egal wo das passiert. Terrorbekämpfung muss möglich sein, aber nicht ohne Verdacht, betont die Organisation Reporter ohne Grenzen.
Im Kern geht es uns darum, die anlasslose Massenüberwachung in Frage zu stellen und am Ende hoffentlich auch als verfassungswidrig zu erklären.
In der Verhandlung ließen die Verfassungsrichter durchblicken, auch Ausländer im Ausland können sich wohl auf das Grundgesetz berufen. Schließlich gehe es um Menschenrechte und der deutsche Staat trage die Verantwortung für sein Handeln. Die Hauptfrage deshalb, welche Grenzen setzen die Grundrechte der Überwachung? Die Bundesregierung betonte, um zum Beispiel Anschläge auf die Bundeswehr im Ausland zu verhindern, Entführungsfälle oder Cyberangriffe aufzuklären, brauche man möglichst viele Informationen. Dennoch seien die Überwachten nicht schutzlos.
Wir schützen auch mit unserem Bundesnachrichtendienstgesetz die Interessen von Ausländern im Ausland. Es gibt immer einen Schutz der Betroffenen. So ist zum Beispiel der Kernbereich der Privatsphäre einer, der immer geschützt ist.
Ist das wirklich so? Darüber wurde im Gerichtssaal lange diskutiert. Gut möglich, dass Karlsruhe zumindest die Grenzen enger zieht in seinem Urteil, das in ein paar Monaten erwartet wird.
Die Frage, was darf der BND, landet vom Verfassungsgericht. Dazu ein Kommentar von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk.
Nur um das mal klar zu machen. Wir reden gerade darüber, ob der Bundesnachrichtendienst zu viele Informationen bekommt und ob wir seine Tätigkeit einschränken sollten. Geht's noch? In der Debatte steckt erschreckend viel außenpolitische Naivität. Bei unseren Nachbarn in Großbritannien und Frankreich undenkbar. Auslandsnachrichtendienste sind dazu da, Informationen zu gewinnen, damit unsere Politiker außenpolitische Entscheidungen treffen können. Und wenn man die Weltpolitik nicht den Trumps und Putins überlassen will, vielleicht nicht ganz dumm. Und natürlich geht es auch darum, unsere Soldaten im Ausland vor Angriffen zu schützen, die Pläne der organisierten Kriminalität zu durchschauen oder die von ausländischen Attentätern. Wie ist das denn, wenn Terroristen weltweit Anschläge planen? Wir profitieren von den Überwachungsmethoden der USA, die wir selbst ablehnen. Sorry, das ist schizophren. Übrigens, wenn wir uns bei der Informationsgewinnung weiter einschränkten, hieße das auch, dass wir uns weiter von anderen abhängig machten. Nur mal so. Als Journalist ist diese Position für mich natürlich heikel, denn gerade meine Berufsgruppe hat ja Sorgen. Bei internationalen Recherchen, bei denen ich auf die Kooperation mit Partnern im Ausland angewiesen wäre, könnte der BND schon mithören, bevor mich die Informationen erreichen. Aber machen wir uns nichts vor. Der BND kann nicht alle, die sich im Ausland als Journalisten bezeichnen, von Kommunikationsüberwachung ausnehmen. Und ja, das BND-Gesetz hat Schwächen. Der Gesetzgeber gibt zum Beispiel nicht ausdrücklich zu, dass er Grundrechtseingriffe vornimmt. Also, Klarstellungen ja. Mehr Kontrolle der Dienste ja. Aber bitte lass den BND seinen Job machen. Wir brauchen ihn in den kommenden Jahren vielleicht mehr denn je.
Die Meinung von Michael Stempfle. Von all den Daten, die sich zum 30. Jubiläum der deutschen Wendezeit in diesen Wochen und Monaten jähren, ist der Tag morgen vor 30 Jahren sicher einer der spektakulärsten. Als wenige Wochen nach dem Fall der Mauer Bürgerrechtler die Stasi-Zentrale in Ost-Berlin stürmten, um das vielleicht giftigste Erbe der DDR-Diktatur zu sichern. Die massenhaften Dossiers und Akten, die die Stasi gerade versuchte zu vernichten. Dabei ging es den Menschen vor allem darum zu erfahren und zu erhalten, was sie selbst im eigenen Land und wie sie selbst im eigenen Land bespitzelt wurden. Doch was passierte mit den nicht minder toxischen Akten der Auslandsspione? Und warum dachte die damalige Bundesregierung über eine Amnestie für Agenten nach? Arndt Henze und Georg Mascolo blicken zurück.
Er war der Mann im Schatten Willy Brandts. Günter Guillaume, persönlicher Referent des Bundeskanzlers und Top-Agent der DDR-Staatssicherheit. Einer von Hunderten, die als sogenannte Kundschafter des Friedens in der Bundesrepublik spionierten. Anders als Guillaume über den Willy Brandt 1974 stürzte, blieben viele lange unerkannt. Als Bürgerrechtler am 15. Januar 1990 die Stasi-Zentrale in Ost-Berlin besetzten, wollten sie vor allem die Vernichtung der Akten von Spitzeln innerhalb der DDR verhindern. Die HVA, die Auslandsaufklärung, blieb von den Protesten unbehelligt.
Die Demonstranten, die in das Gelände des Ministeriums eingedrungen sind, haben sich um die HVA und das Gebäude, in dem wir gearbeitet haben, überhaupt nicht gekümmert. Interessierte sie überhaupt nicht.
So konnte der Spionagedienst auch weiter seine Datenträger vernichten. Hochbrisante Agentenberichte landeten in Schreddermaschinen, die Tag und Nacht im Einsatz waren. In Bonn war das manchem ganz recht. Im Schatten der Debatten um die bevorstehende Wiedervereinigung drängte die Regierung von Union und FDP sogar auf eine Amnestie für frühere DDR-Agenten. Jetzt auf Antrag von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung freigegebene Regierungsakten belegen, schon im Frühjahr 1990 wurde an einem Gesetz über die Straffreiheit gearbeitet. Es sollte ein Signal der Befriedung werden.
Die Euphorie, jetzt kommen wir zur Wiedervereinigung und jetzt räumen wir das alles auf und es bleiben keine Verwundungen zurück. Ja, also das war so eine euphorische Stimmung, die wurde überschätzt.
Denn es ging längst nicht nur um Großmut. Inzwischen waren pikante Details auch über westdeutsche Politiker aus geheimen Akten an die Medien gelangt. Zudem bestand die Sorge, dass sich Ex-Agenten zum sowjetischen Geheimdienst absetzen könnten. Doch die Bundesregierung hatte sich verkalkuliert. Im letzten Moment scheiterte das schon vom Kabinett beschlossene Amnestiegesetz an den Bundesländern, aber vor allem am damaligen Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel.
Wir haben dann darauf hingewiesen, warum denn DDR-Stasi-Leute, also Nachrichtendienstleute, warum die eine solche Sonderbehandlung erfahren sollten, aus welchem Grund.
Die SPD konterte, wenn schon eine Amnestie, dann etwa auch für Friedensdemonstranten im Westen, die nach Blockaden vor US-Atomwaffenlagern verurteilt worden waren. Für die Union kam das nicht in Frage, damit war das Amnestiegesetz vom Tisch. Und so wartete am 3. Oktober, als überall in Deutschland die Einheit gefeiert wurde, auf den früheren Spionagechef der DDR, der Haftbefehl. Werner Großmann wurde zwar schon nach einem Tag wieder freigelassen, doch sein Verfahren und das gegen vereinzelte andere dauerte noch bis 1995. Dann entschied das Bundesverfassungsgericht, Auslandsspionage von DDR-Bürgern war keine Straftat.
So gut standen die Zeichen auf ein Waffenstillstandsabkommen im Bürgerkriegsland Libyen eigentlich lange nicht mehr. Seit dem Wochenende gilt eine Waffenruhe. Gestern verhandelten die Konfliktparteien in Moskau. Doch in der Nacht platzte der Gipfel. Am kommenden Sonntag gibt es jedoch einen neuen Anlauf, diesmal in Berlin im Kanzleramt. Auch die Bundesregierung will nichts unversucht lassen. Schließlich spielt Libyen in der für die EU so wichtigen Flüchtlingsfrage eine zentrale Rolle. Aber fassen wir die komplizierte Lage dort mal zusammen. Die international anerkannte Einheitsregierung in Tripolis unter Führung von Ministerpräsident al-Sarraj, die kontrolliert nur noch ein vergleichsweise kleines Gebiet im Nordosten. Den weitaus größten Teil des Landes beherrscht dagegen der abtrünnige General Haftar mit seinen Truppen und verbündeten Milizen, die kurz vor Tripolis stehen. Er hat in Benghazi eine Gegenregierung gebildet. Haftar wird unter anderem vom Nachbarland Ägypten unterstützt, ebenso von Russland. Laut UN kämpfen russische Söldner an Haftars Seite. Al-Sarraj dagegen bekommt politische Rückendeckung unter anderem von der EU sowie von der Türkei, die begonnen hat, eigene Truppen dorthin zu schicken. Unser Korrespondent Alexander Stenzel ist in der libyschen Hauptstadt Tripolis und hat mit den Menschen dort über die schwierige Lage gesprochen.
Aysam arbeitet in einem Grillrestaurant für Fisch in Tripolis. Er liebt Fisch, weil der sich auch in Krisenzeiten gut verkauft. Fisch ist eine der Lieblingsspeisen der Libyer. Doch in Friedenszeiten liefen die Geschäfte deutlich besser, erzählt Aysam. Und er sieht mit der Unterstützung durch die Türkei für die Regierungstruppen von Tripolis gegen Haftars Offensive eine Chance. Das hat auch zu einem Gleichgewicht geführt. Es hat Haftars Rückgrat gebrochen. Das hat ihn doch gezwungen, nochmals nachzudenken und ein Abkommen überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil er Angst hat, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Nun hat aber Haftar weitere Bedenkzeit gefordert, was für viele in Tripolis keine Überraschung ist. Viele wollen sich hier nicht aus der Ruhe bringen lassen, leben ihr Leben weiter und treffen sich zum Beispiel auf dem zentralen Platz der Hauptstadt. Sie sagen, sie kennen Haftar einfach nicht anders, verhandeln, verhandeln, verhandeln und dann sage er in letzter Sekunde doch noch ab. Er hat nicht unterzeichnet, weil er keinen Frieden will. Er ist blutrünstig, er will Krieg, er will, dass Menschen sterben. Er hat nicht unterschrieben, weil er auf weitere Unterstützung setzt von den Emiraten und Ägypten. Er regiert nur mit der Kraft des Militärs. Er will keine Wahlen in Libyen. Der Milizenführer Haftar aus dem Osten des Landes, aus Benghazi, ist in Tripolis verhasst. Seit knapp 10 Monaten versucht er, die Hauptstadt einzunehmen. Aysam hat trotzdem Hoffnung. Die türkische Regierung macht militärisch Druck. Die deutsche Regierung will es am Wochenende mit diplomatischen Mitteln versuchen. Auf diesem Treffen in Berlin werden sie viele Punkte diskutieren, aber der wichtigste ist eine Waffenruhe. Dies wird eine gute Gelegenheit sein für verschiedene Optionen, aber wir alle sind für eine Waffenruhe und natürlich, was danach kommt. Und Haftar muss natürlich dahin zurück, wo er alles angefangen hat. Doch er weiß auch, Haftar wird genau das nicht wollen, nämlich zurück nach Benghazi, weit weg von Tripolis.
Und in Tripolis Alexander Stenzel. Wenn General Haftar in der Hauptstadt so verhasst ist, was halten die Menschen dort denn von der anderen Seite der international anerkannten Regierung von al-Sarraj?
Also Sarraj ist durchaus populär, weil er führt hier einen Verteidigungskrieg. Haftar wird ganz klar als der Aggressor gesehen, der Tripolis vor knapp 10 Monaten angegriffen hat. Sarraj hat immer wieder eine diplomatische Lösung gesucht und war auch bereit, in Moskau das Abkommen zu unterzeichnen. Haftar nicht. Und insofern ist es für die Menschen hier Sarraj der eigentliche Hoffnungsträger, der versucht, auf nicht kriegerische Weise, auf diplomatischen Weg eine Lösung zu suchen.
Und darum wird es ja auch am kommenden Sonntag in Berlin gehen. Aber wichtig für die Verhandlungen dort ist ja, dass wenigstens bis dahin eine Feuerpause eingehalten wird. Wie stehen die Chancen dafür?
Also die Feuerpause ist ohnehin sehr fragil. Auch heute gab es wieder kleinere Gefechte. Und das Problem ist, wenn jemand möchte, dass diese Konferenz am Wochenende scheitert, dann muss er ja die Feuerpause nur brechen. Warum sollte er sowas tun? Naja, wenn er diese Partei befürchtet, dass es zu einem Verhandlungsergebnis kommt, das eben ungünstig ist. Und das könnte für Haftar der Fall sein, denn der EU und der UN geht es bei den Verhandlungen ja nicht nur um eine Feuerpause und um einen längerfristigen Waffenstillstand, sondern auch um freie Wahlen in Libyen. Und freie Wahlen würden für Haftar bedeuten, dass er die wahrscheinlich haushoch verlieren würde. Und das ist nicht in seinem Interesse. Insofern gäbe es da durchaus Möglichkeiten, diese Konferenz zu torpedieren.
Sie findet aber statt und mit dabei in Berlin sind auch wieder die Türken und die Russen. Welche Rolle spielen die hierbei?
Na, die sind enorm wichtig, weil ja die EU in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung und an Einfluss verloren hat hier in Libyen. Dieses Machtvakuum wurde durch Russland und jetzt vor allem auch durch die Türkei gefüllt. Und wenn diese beiden Parteien, und so sieht es ja auch aus, wie wir in Moskau gesehen haben, sagen, es muss ein Abkommen geben, es soll nicht weitergekämpft werden, dann haben die schon eine ganz große Rolle und ohne die beiden geht es nicht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass zum Beispiel Putin Haftar zurückruft und ihm sagt, er soll nicht weiterkämpfen, dann könnte das natürlich auch dazu führen, dass die türkische Regierung deeskaliert und sagt, okay, wir schicken nicht mehr Truppen, sondern lassen jetzt es dabei und deeskalieren.
Alexander Stenzel, vielen Dank für die Einschätzungen nach Tripolis. Im Konflikt um das iranische Atomprogramm haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien ein Schlichtungsverfahren ausgelöst. Bundesaußenminister Maas sagt, es gehe darum, das Abkommen zu bewahren und eine diplomatische Lösung zu finden. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Der Schlichtungsmechanismus ist Bestandteil des internationalen Atomabkommens, das US-Präsident Trump vor 2 Jahren aufgekündigt hatte. Mit dem Schritt erhöhen die Europäer den Druck auf den Iran. Die vom EU-Außenbeauftragten koordinierte Kommission soll das Land zur uneingeschränkten Einhaltung des Abkommens bewegen. Zuletzt hatte der Iran mehr Uran angereichert, als ihm vertraglich erlaubt ist, und auch die Zahl der Zentrifugen deutlich erhöht. Die Bahn soll künftig eine wichtigere Rolle beim Klimaschutz spielen. In Berlin unterzeichneten heute Verkehrsminister Scheuer und Bahnchef Lutz ein langfristiges Milliardenpaket. Bis einschließlich 2029 wollen Bund und Bahn gemeinsam 86 Milliarden Euro in die Sanierung des Schienennetzes investieren. Laut Bahn das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene, das es je in Deutschland gegeben habe. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer sieht den Staat in der Pflicht, bedrohte Kommunalpolitiker besser zu schützen. Die Einschätzung der jeweiligen Bedrohungslage und des notwendigen Sicherheitskonzepts sei Sache der Polizei, sagte sie in Berlin. Hintergrund ist der Fall eines Bürgermeisters aus Nordrhein-Westfalen, der nach Drohungen aus der rechten Szene einen Waffenschein beantragt hatte. Aktuellen Zahlen zufolge wurden zuletzt in jeder 12. Gemeinde Mitarbeiter und Amtsträger attackiert. Mit Razzien in 4 Bundesländern ist die Polizei heute gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft wirft den 5 Männern tschetschenischer Abstammung vor, eine Synagoge und andere Örtlichkeiten ausgespäht zu haben. Eine konkrete Anschlagsgefahr habe aber nicht bestanden. Auch Haftbefehle wurden nicht erlassen. Durchsucht wurde in Berlin, Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Bewertungsportale im Internet können in ihren Augen ungeeignete Bewertungen weiter außen vor lassen. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe und gab dem Portal Yelp im Streit mit einer Betreiberin von Fitnessstudios recht. Die Frau war mit der Gesamtnote für ihr Unternehmen unzufrieden und hatte moniert, dass Yelp positive Bewertungen nicht berücksichtigt habe. Der Branchenverband Bitkom begrüßte das Urteil. In der chinesischen Stadt Xining sind ein Bus und mehrere Passanten in ein plötzlich aufgerissenes Loch in einer vielbefahrenen Straße gestürzt. Dabei kamen nach offiziellen Angaben 9 Menschen ums Leben, 16 wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich an einer Bushaltestelle, auch Teile des Gehweges brachen weg. Ein möglicher Grund könnten Baumängel sein. Fast 2 Jahre nach Beginn des Handelskonfliktes zwischen den USA und China wollen beide Länder morgen ein erstes Teilabkommen unterzeichnen. Laut US-Angaben will China seine Importe aus den USA deutlich erhöhen. Die Regierung in Washington zieht den Vorwurf der Währungsmanipulation zurück. Mehr dazu von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
China ist kein Währungsmanipulator mehr, sagt die US-Regierung. Eine Aussage mit Symbolcharakter. Auch an dieser Frage hatte sich vor gut 1,5 Jahren der Handelsstreit entzündet. Zuvor hatte Washington China stets vorgeworfen, mit der Abwertung der heimischen Währung Yuan, die nicht frei handelbar ist, chinesische Produkte im Ausland günstiger zu machen, der eigenen Wirtschaft dadurch Vorteile zu verschaffen. Der Zollstreit hat beide Volkswirtschaften hart getroffen. Unterm Strich ist der Handel zwischen den beiden Großmächten 2019 um 14,6% zurückgegangen. Erst zum Ende des Jahres haben sich die Geschäfte leicht erholt. Zur Freude der Anleger, die jedoch in Bezug auf ein zweites Handelsabkommen skeptisch bleiben. In ihm werden die USA und China wesentlich strittigere Punkte, wie zum Beispiel den Schutz geistigen Eigentums, klären müssen.
Seit Jahren fehlen in Deutschland tausende Pflegekräfte. Um die Situation zu entspannen, wirbt die Bundesregierung um ausländische Fachkräfte. Die haben meist Erfahrung, lernen am besten schon im Heimatland Deutsch und könnten dann sofort anfangen. Doch die Realität, die sieht anders aus. Bis sie loslegen können, verzweifeln Pflegekräfte aus dem Ausland oft an der deutschen Bürokratie, die sorgsam ihre Akten pflegt. Zwar soll das ab März geltende neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz Linderung verschaffen, aber derzeit ist die Not groß, wie Andreas Hilmer von der Krankenpflege berichtet.
Sie haben auf den Philippinen als Krankenpfleger gearbeitet, aus Deutschland eine Jobzusage bekommen und extra Sprachkurse belegt. In Deutschland dann trotzdem langes Warten auf eine Arbeitserlaubnis. Ausländeramt, Gesundheitsbehörde, Agentur für Arbeit, jeder Fall ist anders. Beglaubigungen dauern oft Wochen. Ninos Termin beim Amt liegt so spät, dass das Visum abläuft.
Ich habe hier 28. Januar. Aber mein Visum ist gültig bis 22. Januar.
Andrew hat schon in Rostock als anerkannter Pfleger gearbeitet. Als er für einen neuen Job das Bundesland wechselt, geht die Bürokratie von vorne los.
Dieses Personal hat mir gesagt, du hast alles gut gemacht und das kriegst du schon. Danach kommt ein anderer Person und sagt, no, du hast noch Fälle und du musst noch etwas erledigen und musst etwas Unterlage schicken und so. Aber das ist das Problem. Dann dauert es.
Seit Wochen leben sie von Ersparnissen. Die Integrationsbeauftragte ihres zukünftigen Arbeitgebers hilft ihnen durch den Bürokratiedschungel. Ihre Schützlinge verzweifeln und auch sie versteht nicht, warum deutsche Behörden nicht besser zusammenarbeiten.
Das fängt schon beim Aktenversand an. Der eine macht es per Post, der andere macht es digital. Die Vorgänge werden unterschiedlich bearbeitet und dadurch zieht sich jeder Antrag sehr, sehr in die Länge. Teilweise müssen wir für eine Terminvergabe 8 Wochen warten, obwohl schon ein Ergebnis vorliegt quasi für ein Visum.
Die Inderin Merin Jose und ihr Mann sind schon eine Stufe weiter. Sie dürfen bei Asklepios Nord auf Station mitarbeiten, weil bestimmte Diplome noch nicht anerkannt sind, nur als Hilfspfleger. 9 Monate ringen sie jetzt schon mit Behörden. Kollegen in der Heimat raten sie wegen der Bürokratie zu Vorsicht.
Sehr viele in Indien, die Krankenschwester musste nach Deutschland kommen. Ich weiß, sehr viele lernen Deutsch. Und wie alle hat mir gefragt, meine Freundin oder alle anderen Freunde, wie ist in Deutschland, die Arbeit, alles ist gut. Aber nur Problem mit unserem Visum und Anerkennung, immer Problem.
In Deutschland fehlen zehntausende Pflegekräfte. Krankenhausunternehmen wie Asklepios akquirieren seit Jahren selbst im Ausland und bilden dort auch aus. Allein in Hamburg warten laut Konzern zurzeit 200 ausländische Pflegekräfte auf Arbeitspapiere. Immer wieder können Patienten nicht aufgenommen werden.
Die Politik gibt uns Rahmenbedingungen, Strukturen vor. Sie setzt Mindestgrenzen bei der Anzahl von Pflegenden pro Station. Und wenn wir diese Zahlen nicht erreichen, sind wir gezwungen, Betten vom Netz zu nehmen.
Eine jüngst gegründete überregionale Agentur und ein neues Gesetz sollen jetzt die Abläufe beschleunigen. Darauf hoffen auch die oft überforderten Behörden.
Die Problematik bei der bisherigen Einreise von Fachkräften ist bekannt, zum Beispiel lange Wartezeiten auf einen Termin. Der Gesetzgeber hat das ebenfalls erkannt und mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz neue Möglichkeiten geschaffen, zum Beispiel die Verfahren schneller und transparenter umzusetzen.
Familie José geht es erst einmal darum, ihre Nachschulung zu bestehen. Denn nur als anerkannte Pfleger dürfen sie endlich auch ihre 3-jährige Tochter nachholen.
Doktor, unser Doktor.
Und ganz unbürokratisch zum Schluss der Blick aufs Wetter. Claudia, was bringen uns denn die nächsten Tage?
Ingo, die bringen uns sogar mal richtig viel Sonnenschein, warme oder hohe Temperaturen und Wärme sowieso schon. Geht morgen sogar noch mal ein bisschen rauf mit den Temperaturen. Und dazu scheint die Sonne eben häufiger. Im Norden sieht es ein bisschen trüb aus, aber mit jedem Kilometer weiter nach Südosten Sonnenschein bis 8 Stunden, auch im Lee des Harzes, also auf der windabgewandten Seite. Donnerstag dann ganz im Süden am Alpenrand bis 8 Stunden, auch über der Mitte Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen bis 8 Stunden und ganz im Norden und dann auch noch mal so Rheinland-Pfalz. Nördliches Baden-Württemberg immerhin bis 4 Stunden Sonnenschein. Und jetzt in der Nacht haben wir es erstmal mit dichten Wolken zu tun. Die kommen aus Norden und Nordwesten, haben auch so ein bisschen Nieselregen dabei. An der Küste, direkt an der Nordsee, wird es in der Nacht stürmisch. Da sind einzelne schwere Sturmböen möglich. Im Süden ist es oft sternenklar, morgen Nachmittag dann auch häufig sonnig. Allerdings jetzt schon an der Donau Nebel, der wird sich morgen auch eine Weile halten, bis der sich aufgelöst hat. Dann scheint da auch häufiger die Sonne. Und man sieht auch, am Nachmittag kommt der Regen noch so ein bisschen weiter nach Südosten voran. In der Nacht sinken die Temperaturen vor allem in Bayern wieder in den frostigen Bereich, -1 bis -3 Grad, -6 Grad sogar direkt am Alpenrand. Sonst liegen die Werte meist bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Und morgen Nachmittag geht es dann sogar rauf auf bis zu 15 Grad im äußersten Südwesten. Im Dauergrau, so ein Dunst, wo der Nebel den nicht auflöst, sind es gerade mal 2 Grad und auch im Norden unter den dichten Wolken um die 10 Grad. Der Wind wird morgen noch ein Thema sein, jetzt in der Nacht halt vor allen Dingen an der Nordsee. Morgen dann im Mittel immer noch starker Wind direkt an der Nordseeküste. Sonst ist der zumindest spürbar im Norden und Nordwesten. Der Süden merkt davon gar nichts, da meist nur schwacher Wind. Und in den nächsten Tagen eben, haben wir ja gesehen, Sonnenschein nochmal für viele am Donnerstag. Lediglich von Rheinland-Pfalz eben rüber bis zum Teil in die Oberpfalz können die Wolken etwas kompakter sein. Und am Freitag starten wir sonnig, dann kommt aus Westen neuer Regen und auch die Temperaturen gehen dann so ein bisschen runter.
Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier geht's weiter mit dem Talk im Ersten. Diesmal eine Jubiläumsausgabe mit den besten Momenten aus 40 Jahren NDR Talkshow. Um 0.15 Uhr bringt Konstantin Schreiber Sie mit dem Nachtmagazin auf den neuesten Stand. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.